Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du zu uns redest. Danke, Herr, dass wir jederzeit dir begegnen können, wenn wir uns öffnen für dich. Ich bitte dich darum, Herr, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, um uns weiterzubringen auf unserem Weg mit dir. Danke, Herr, dass du lebendig hier mitten unter uns bist. Und so wollen wir uns öffnen für dich. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du alles wegnimmst, was dir an mir stört und dass du deine Worte in meinen Mund legst. Amen. Mein Thema heute ist: Aus alt mach neu. Leben in der Heiligung. Wenn wir ein Haus kaufen, dann wollen wir es uns schön machen. Wir wollen ein Haus so verändern, dass es zu uns passt. Der eine möchte gerne einen Gemüsegarten. Eine andere ist so, dass die Sauna ganz wichtig ist im Keller. Oder einige möchten gerne eine offene Küche haben oder einen offenen Kamin. Für manch anderen ist die Lage das A und O. Aber ganz wichtig ist doch, dass die Substanz eines Hauses okay ist, dass da kein Schimmel ist und dass eventuell auch der Schrott, der noch im Keller liegt, entsorgt wird, bevor man einzieht. Warum erzähle ich das? Wenn wir Christ werden, dann sagt die Bibel, Gott zieht bei uns ein. Wir öffnen uns für ihn. In 1. Korinther 6, 19 heißt es: Habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes in dem Moment, wo wir Christ werden. Und dieser Geist Gottes will uns umgestalten, dass unser Leben und unser Charakter mehr und mehr so wird, wie es zu Gott passt. Gott wünscht sich keine WG mit unseren Lieblingssünden. Gott möchte auch nicht nur unsere Rumpelkammer und den Rest bewohnt unser altes Ich, so wie es im Epheserbrief heißt. Epheser 4, 22 bis 23. Da heißt es: Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Gott zieht bei uns ein. Aus alt mach neu. Sieht man uns an, wohin wir gehören? Sieht man uns an, wer in uns lebt? Darum soll es heute gehen. Und so ist mein erster Punkt der Eckpfeiler. Gnade gibt uns Identität. Der Eckpfeiler. Ich lese die Verse 13 und 18 und 19 noch einmal nach der Hoffnung für alle Übertragung. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Der Eckpfeiler: Gottes Gnade gibt uns Identität. Denn genau das ist der Kern unseres Glaubens. Wenn wir uns für ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus entscheiden, dann gehören wir Gott. Dann werden wir seine Kinder. Das ist Gnade. Wir haben das nicht verdient. Und das passiert auch nie automatisch, nie von Haus aus. Nur weil ich mich zu einer Gemeinde halte, bin ich noch nicht Gottes Kind. Dafür ist eine persönliche Begegnung mit diesem lebendigen und auferstandenen Gott nötig. Und es geht darum, dass ich antworte, dass ich mich einlasse auf diesen Gott, dass ich mich ihm öffne. Eine persönliche Begegnung mit Gott, das ist ein Geschenk. Das können wir nicht machen. Auch Menschen ohne Gott versuchen gut zu leben und sind liebenswert. Und dennoch gibt es Dinge in jedem einzelnen Leben, Dinge, die vor Gott nicht bestehen können. In unserem Leben ist Rebellion. Wir Menschen wollen unabhängig von Gott leben. Wir haben schlechte Gewohnheiten, die wir mehr oder weniger gut verstecken können. Da ist Schuld. Und so sagt auch Kapitel 2, Vers 1, 1. Petrus 2, Vers 1, spricht auch davon. Da heißt es, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Das zeigt doch ganz deutlich, dass Christen nicht etwa bessere Menschen sind. All das gibt es auch in unserem Leben. Aber wir leben jetzt mit Gott in Gemeinschaft. Und wir dürfen unsere eigenen Ziele ihm geben, dass er uns mehr und mehr prägt. Da, wo wir nicht fähig sind oder nicht gewillt sind zu vergeben, da fängt Gottes Geist an, in uns zu arbeiten und uns bereit zu machen, irgendwann dann doch in diesen Prozess der Vergebung einzutreten. Wo wir Rivalität oder Überheblichkeit gesehen haben in unserem Leben, da schlägt uns das Gewissen und wir erfahren, dass wir uns da ändern müssen. Und all das lebt ungehindert, solange Gott nicht in uns lebt. In dem Moment, wo er aber einzieht in unser Leben, werden Dinge anders. Psalm 14, Vers 1 und 2 sagt, Menschen, die sich einreden, Gott gibt es überhaupt nicht, die leben an der Wirklichkeit vorbei. Sie führen ein gottloses Leben und alles, was sie tun, ist abscheulich. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach seinem Willen fragt. Gott schaut vom Himmel auf uns. Er schaut sehr genau hin. Er schaut sehr genau auf unser Leben. Und er möchte sehen, ob wir nach ihm fragen in unserem Leben oder nicht. Das ist Gottes Perspektive auf unser Leben. Und Gottes Perspektive ist so anders als unsere. Sünde lässt uns nicht vor Gott bestehen. Wir sind angewiesen auf seine Gnade. Wir sind angewiesen auf sein Angebot, uns von dieser Sünde frei zu machen. Und wenn ich Ja sage, dann folge ich Jesus nach. Dann gehe ich hinter ihm her. Und dann wird er Stück um Stück mein Denken verwandeln. Jesaja 53, 4 bis 5 sagt, es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt unsere Schmerzen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Der Prophet Jesaja redet hier prophetisch von Jesus, von dem, was hunderte von Jahren später dann am Kreuz geschehen ist. Und Römer 5, Vers 8 fasst es in diese Worte. Gott hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist Gottes Angebot an uns. Jesus hat alles gegeben und das ist zutiefst kostbar. Er hat Schmerzen erlitten, er hat sein Äußerstes gegeben und er wusste nicht einmal, wie wir darauf antworten werden. Wir dürfen entscheiden. Er hat das gegeben für die Menschen, selbst für die Menschen, die sich dann gegen ihn entscheiden. Das ist eine Liebe, die alles gibt. Das ist eine Liebe, die weh tut. Und das ist Gottes Angebot an uns. Wir dürfen ihm unser Leben geben, eine Beziehung zu ihm eingehen, aus Dank und aus Liebe. Und dieses Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, das ist zutiefst wirksam. Das Blut hat Kraft. Das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Damit verinnerlichen wir das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das Blut von Jesus will uns reinigen. Es will uns befreien von der Macht des Bösen. Es macht uns neu und es will uns hineinführen in eine tiefere Beziehung. Auf der Folie habe ich zwei Bilder von unserem Hund abgebildet. Das linke Bild, da war er einen Tag bei uns. Das ist der Tag, an dem er zu uns kam, ein streunender Welpe. Es gibt sehr viele streunende Hunde in Sierra Leone, die niemandem gehören und die alle Menschen nur versuchen zu töten. Dieser kleine Hundewelpe war komplett übersät mit Flöhen. Er war furchtbar dreckig und hatte Wunden. Und das zweite Bild zeigt ihn, ich glaube, 2 Monate später, wohlgenährt und sauber, gesund, mit glänzendem Fell und zufrieden. Pinsel, wir nennen ihn so wegen der weißen Schwanzspitze, der gehört zu uns. Und er ist jetzt ein glücklicher Hund. Und das sieht man ihm schon von Weitem an, wenn er mit den Streunerrudeln über unser Gelände rennt. Lasst uns Gottes Kinder werden, zu ihm zurückkehren, ihm erlauben, in uns zu leben und uns umzugestalten. Und dann sieht man schon von Weitem, wer in uns lebt, genau wie man das unserem Hund von Weitem schon ansehen kann. Mein zweiter Punkt, das Ergebnis. Entscheidung zur Hingabe. Ich lese die Verse 14 bis 16 noch einmal. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also im ersten Punkt ging es darum, dass er uns losgekauft hat von unserem früheren Leben. Das Blut von Jesus am Kreuz hat uns freigemacht. Und nun haben wir diese neue Identität. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören ihm. Und wir gehören einem heiligen Gott. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Gott ist heilig. Das ist seine Natur, seine Persönlichkeit. Heilig heißt, da ist kein Unrecht, keine Falschheit, keine Lüge, keine Ungerechtigkeit. Wir können uns kaum vorstellen, was es eigentlich ist. Deshalb redet die Bibel so viel davon, was es nicht ist. Heilig sein. Und wenn wir in Gottes Gegenwart leben, dann hat diese Natur Gottes, diese Heiligkeit Gottes einen Einfluss auf uns. Auf alles, was wir sind, auf alles, was wir tun. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Es geht um Ehrfurcht. Was ist Ehrfurcht? Ehrfurcht ist so viel wie Respekt. Dass wir im Respekt vor Gott leben, weil wir ihn besser kennenlernen und weil wir erfahren, er ist heilig. Und das färbt dann ab auf uns, wenn wir uns öffnen. Wir möchten ihm gehorchen. Wir möchten mit ihm leben und für ihn leben. Je mehr wir ihn kennenlernen. Das geschieht also dann nicht aus Druck oder Zwang, sondern eher aus Liebe. Wir wollen ihm gefallen und er soll seine Freude an uns haben. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist die Grundlage von unserer Entscheidung zur Hingabe, die Grundlage von Heiligung. So nennt die Bibel den Prozess der Veränderung, dass wir als Persönlichkeit anders werden, dass Gott mehr und mehr in uns Realität wird, in unserem Lebensvollzug. Dazu ist aber eine klare Entscheidung nötig, gegen unser altes und sündiges Leben, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen. Vor allen Dingen, dass wir auch unsere Lieblingssünden loslassen. Dass wir uns nicht mehr von unseren Ängsten bestimmen lassen. Dass die Sorgen uns nicht mehr sagen, was wir tun müssen. Dass wir auch Zweifel und Misstrauen Gott geben im Gebet. All das führt dazu, dass wir mehr und mehr zielstrebig für Gott leben und mit ihm leben. Wir gehören Gott und wir gehorchen Gott. Galater 5, 16 sagt, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und Römer 8, Vers 4, jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Das ist die neue Realität und das will Folgen haben in unserem Leben. Wenn wir anfangen, so unser Leben hinzugeben und für Gott zu leben, dann wird es nicht unbedingt einfacher. Das führt zu Schwierigkeiten. Denn wenn das mehr und mehr Realität wird, dann fallen wir auf. Dann gibt es durchaus geteilte Meinungen über das, wie wir leben. Und es sorgt oftmals auch für Widerstand. Damals wie heute. Darum geht es im ersten Petrusbrief, um den ganzen Widerstand. Menschen wurden angefeindet, sie wurden ausgegrenzt, sie haben Druck erlebt oder sie wurden lächerlich gemacht. Und deshalb ist eine klare Entscheidung nötig. Will ich für Gott leben? Soll das meine erste Priorität sein? Oder will ich möglichst wenig auffallen? Das ist eine Entscheidung, die uns niemand abnimmt. Und so sagt der erste Petrusbrief, bleib klar und nüchtern, gerade wenn es schwierig wird. Keine Panik. Beherrsch dich mit Gottes Hilfe. Bleib in seiner Nähe und höre auf Gott. Sei wachsam, es ist eine Kampfsituation, das sagt der erste Petrusbrief. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Wir ecken an und das ist kein Kinderspiel. Aber wir dürfen unser Leben in Gottes Licht sehen, in seiner Perspektive. Damit das gelingt, ist es am allerwichtigsten, in seiner Gegenwart zu bleiben, sein Wort zu lesen, uns an ihn zu halten und mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, beten. Heiligung geschieht, dieser Prozess der Umwandlung geschieht, wo wir ehrlich mit uns sind, wo wir eine Bestandsaufnahme machen und unser Denken mehr und mehr verändern. Die bekannte Römerstelle in Römer 12, 1 bis 2 sagt, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wir sind Gottes Eigentum. Wir dürfen auf ihn hin leben, uns für ihn investieren. Wir gehören ihm aus Dankbarkeit und aus Liebe heraus. Und so kann das Neue in uns sichtbar werden. Und das ist ein Prozess, das wächst mit der Zeit. Ich habe mich hier für ein Bild mit einem Fenster entschieden. Denn unser Leben ist wie so ein Fenster. Und wir entscheiden, wie viel man durch dieses Fenster durchsehen kann, wie dreckig es ist oder wie sehr ich es blank putze. Wie viel von Jesus kann man in meinem Leben sehen? Weise ich auf ihn hin? Es geht darum, ihn zu verherrlichen. Und damit meine ich, dass Menschen erfahren, wow, dieser Gott ist ja wirklich real, der in ihrem Leben ist. Wow, der hat ja wirklich Macht. Der hört unsere Gebete. Das heißt es für mich, Gott zu verherrlichen, dass Menschen auf ihn hingewiesen werden und erfahren, wie groß und wie mächtig er ist. Heiligung bedeutet auch Selbstbeherrschung. Aus der Kraft Jesu heraus. Ein Leben aus dem Geist Gottes heraus. Und es ist einfach so, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann erlaubt er uns manches nicht, weil es einfach nicht zu ihm passt. Er möchte uns prägen und er möchte uns verändern. Und das ist Teamwork. Gott und ich arbeiten zusammen. Er würde mich niemals zwingen. Es geht darum, dass wir uns für ihn öffnen, dass wir uns ihm unterordnen aus Liebe. Dass wir ihm gehorchen, weil wir ihm vertrauen. Und dann erleben wir diesen Prozess, dass wir mit der Zeit Gott ähnlicher werden, dass sein Werk in uns lebt und das färbt dann auch ab auf uns. Das heißt, wie unser Leben aussieht, das ist unsere eigene Entscheidung. Das ist die Herausforderung, das ist das, was Petrus hier sagt. Öffne dich für Gott, folge seiner Stimme und lebe bewusst in seiner Gegenwart. Bitte ihn, dich zu verändern, so rum. Und dann geschieht Gottes Wille in unserem Leben. Das ist Heiligung. Ich möchte im dritten Teil abschließen mit der Erwartung, die wir haben. Jesus kommt als Richter und Erlöser. Und das sehen wir vor allen Dingen in den Versen 17 bis 19. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Die Bibel sagt eindeutig, diese Welt, wie sie jetzt ist, wird vergehen. Sie wird nicht bestehen bleiben für immer. Und dann kommt das Endgericht Gottes. Darüber ist die Bibel sehr klar und deutlich. Das heißt, jeder von uns wird sich verantworten müssen über unser Leben. Jesus sagt in Matthäus 12, 36, ich sage euch das, weil ihr am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müsst über jedes unnütze Wort, das ihr geredet habt. Die Bibel präsentiert uns Gott als vollkommen gerecht und unbestechlich. Er schaut auf unser Leben, er schaut auf unsere Entscheidungen. Und gleichzeitig werden wir an diesem Tag Gottes Gnade erleben. Jeder, der zu Jesus gehört. Denn Jesus hat uns vor der verdienten Strafe bewahrt. Er hat sie schon stellvertretend abgebüßt. Und unser Name wird im Buch des Lebens stehen, wenn wir in Beziehung mit Jesus leben. Das heißt, in diesem Text erlebe ich auch Warnglocken. Warnglocken, die wir nicht wegdrücken sollten. Denn wir haben nur begrenzt Zeit. Und in dieser Zeit müssen wir entscheiden, wohin investiere ich? Nur in dieses Leben? Das ist vergänglich. Es wird nicht bleiben. Wer weise ist, der investiert in die Ewigkeit. Der zeigt in seinem Leben, dass er zu Gott gehört. Und das ist die Perspektive, dass wir einmal ganz bei Gott sein werden. Woraufhin leben wir? Diese Frage sehe ich auch in diesem Text. Lebe ich eigentlich wie vorher? Nur mit einem frommen Anstrich. In Sierra Leone hatten wir mal Kartoffeln bekommen. Unsere Kartoffeln, das nennen die da Irish Potato. Also nicht Süßkartoffeln, sondern die Kartoffeln, die es wie hier auch gibt. Und ich habe eine Kartoffel aufgeschnitten und die sah von außen toll aus. Das war ein großes Ding. Und ich mache auf und innen drin war alles schwarz, verdorben. Ich habe sie dann wieder zugemacht. Von außen sah sie immer noch super aus, aber sie war nicht nutzbar, weil sie von innen her komplett verdorben war. Und die Bibel sagt, so ist ein Leben ohne Gott. Es ist irgendwie innerlich leer. Es ist ohne Ziel. Es hat keinen Bestand, wenn man es aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet. Was ist es, was bleibt? Prägt das neue Leben mit Gott meine Entscheidungen? Wird es Realität? Es geht darum, Gott zu erlauben, unsere Mitte zu sein. Er möchte in uns regieren. Und so fragt er uns, ob wir ihm vertrauen und ihn respektieren. Hesekiel 36, 26 sagt, Gott spricht, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Unser Gott geht keine krummen Wege. Er ist kompromisslos. Sein Licht will uns prägen. Und so strahlt die Ewigkeit schon in unser Heute. Es gibt ein Licht aus dem Festsaal, so heißt es in einem Lied. Und dieses Licht aus dem Festsaal fällt schon auf unser diesseitiges Leben, wie durch einen Türspalt. Gott ist unser Leben wichtig. Er schaut genau hin. Deshalb lasst uns doch weise leben, dass wir Platz machen für Gott in uns, dass wir in Respekt vor Gott leben und ihm vertrauen. Ich fasse zusammen. Heiligung ist nicht die Voraussetzung für ein Leben mit Gott, sondern Heiligung ist die Folge aus einem Leben mit Gott. Wer in Gottes Nähe lebt, dessen Leben wird anders. Gott wird mit der Zeit abfärben. Und so möchte ich einladen zu einer innigen Beziehung mit Jesus, zu mehr Intimität im Glauben. Matthäus 5, 13 bis 16, da sagt Jesus, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Euer Licht soll vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Wir beeinflussen diese Welt. Es sollte nicht andersherum sein. Kommen wir doch mit Jesus ins Gespräch. Entscheiden wir uns doch für ihn. Entweder zum ersten Mal oder kommen wir zurück, nachdem es irgendwie ja, Distanz gegeben hat. Wir sind eingeladen, Gott die Bereiche unseres Lebens zu geben, die nicht zu ihm passen, die ihn nicht widerspiegeln und ihn zu bitten, dass er uns da verändert. Wir sind eingeladen, unsere Sünde sein zu lassen durch die Kraft des Geistes Gottes, sodass mehr und mehr echte Heiligkeit und nicht Heuchelei in unser Leben hineinkommt. So wird aus alt neu. Gott sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du redest. Und ich danke dir für diesen Prozess, den wir nicht machen müssen, Herr. Es geht darum, dass wir uns öffnen für dich. Und so bitte ich dich darum, dass du jedem von uns zeigst, was das für uns bedeutet. Danke, dass du hier bist. Wir preisen deinen Namen. Amen.